Radio 1, der Berlinale Talk, live aus dem Radio 1 Truck mit Knut Elstermann.
Wir sind live vor Ort hier am Potsdamer Platz und spiegeln die Berlinale und zwar so viel wie möglich den Wettbewerb. Es gibt ja zwei Wettbewerbe, also neben dem, ich nenne es immer noch Hauptwettbewerb, was nicht so ganz stimmt, gibt es ja auch die Encounters und auch da gibt es Bären übrigens. Also da kann man richtig was gewinnen. Da gibt es eine schöne Mischung auch von Dokumentar und Spielfilm und die Spielfilme wollen wir ein bisschen bereden, besonders einen, der mich sehr, sehr lange beschäftigt. Immer noch irgendwie, es sind so viele Rätsel auch darin, es ist so viel Geheimnis darin und eine innere große Spannung und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin von Im toten Winkel bei uns ist. Wir sind sehr zu schätzen. Es gibt gerade so ein Dinner für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Sie ist vor der Nachspeise rausgegangen. Finde ich ganz toll. Wir reden jetzt hier und ich denke, da es nicht so weit weg ist, kommst du vielleicht noch pünktlich zum Dessert. Herzlich willkommen, Aysche Pollard. Schön, dass du mal wieder bei uns bist.
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, danke.
Aysche, du bist kurdisch-deutsche Regisseurin. Du hast schon sehr, sehr viele tolle Filme gemacht. En Garde, denke ich sehr gern daran zurück. Aber auch Tatorte zum Beispiel, auch ganz bemerkenswerte Tatorte. Das heißt, du hast schon auch einen Blick, und das gilt auch für diesen Film, für Genre. Du erzählst gerne mit klassischen Spannungsgenren, Kriminalfilmen. Warum ist das für dich ein gutes Medium, sowas zu machen? Auch das ist ein richtiger klassischer Thriller.
Ja, also ich habe mich eigentlich schon immer dafür interessiert. Am Anfang meiner Karriere, das war ja so in den Nullerjahren, da war auch keine Offenheit von den Förderanstalten und Sendern für Genres. Das ja. heißt, ich kann mich an zwei, drei Stoffe erinnern, die ich sozusagen versucht habe unterzubringen und das war irgendwie nicht möglich. Und jetzt hat ja auch so eine Öffnung stattgefunden und was ja ganz toll ist. Und dadurch entstehen ja auch viel mehr diese Filme, die vorher irgendwie ignoriert worden sind. Und in Genre, in diesem Falle finde ich ganz schön, weil bestimmte Themen auch in diesem Genre anders aufgefangen werden kann. Verschiedene Schichten des Themas, wie in diesem Film, auch einfach in diesem Genre eine ganz andere Linie, eine ganz andere Deutung bekommen.
Und eine Zugänglichkeit, finde ich. Nicht, man guckt einfach hin und man ist erstmal mit der Spannung beschäftigt und will auch wissen, wer war es mal im klassischen Sinne. Und damit kann man auch Themen transportieren. Hast du auch in deinen Tatorten gemacht. Genauso bei Borowski zum Beispiel, den du gedreht hast. Das ist genau deine Methode. Ich werde deshalb auch jetzt hier den Teufel tun, irgendwas verraten oder spoilern. Aber wir können ja erstmal die Grundsituation beschreiben. Weil die ist ja wieder etwas, was du auch gut kennst. Nämlich, da ist ein Team im Norden von der Türkei und will einen Dokumentarfilm drehen. Also das ist erstmal eine Arbeit, die kennst du. Und das wahrscheinlich auch Spaß gemacht, das zu inszenieren, deine eigene Arbeit im gewissen Sinne? Wie war das?
Genau, also ja, das heißt, das deutsche Team, das deutsche Dokumentarteam führt uns ja in diese Region und Osten der Türkei, das ist in der Grenze zu Georgien. Und die
Nordosten, genau.
Genau, die leiten uns da in diese Region und dann eben auch die Simone, die Filmemacherin, die einfach diesen Film über diese kurdische Frau drehen möchte, die seit dem Verlust des Sohnes, der entführt worden ist, irgendwie diesen Ritual macht, die Suppe kocht und so. Und was natürlich trotzdem der Fall ist, dass es auch von ihr so ein postkolonialer Blick ist, dass es so ein oberflächlicher Blick ist. Auch wenn sie wirklich sehr bemüht ist, der Kameramann hat überhaupt kein Interesse, so, der will nur schöne Bilder machen. Und irgendwann kriegt sie ja zu spüren, dass es viel komplexer, viel komplizierter und viel gefährlicher ist, als sie gedacht hat.
Das ist eine Schauspielerin mit dem Namen Katja Birkle, die das sehr, sehr gut macht, finde ich. Also diese Professionalität, die sie hat und auch immer zeigen will und zum anderen, wie du schon sagst, auch merkt irgendwie, mir ist das trotzdem rätselhaft. Ich suche ja nur meine tolle Story. Und jetzt muss ich dir mal sagen, die Story ist auch toll. Also diese Frau, diese kurdische alte Dame, die eine Suppe kocht, immer in Erinnerung an den Sohn. Und zwar zu der Uhrzeit, als sie die gekocht hat für ihn. Und dann wurde er verschleppt. Das ist so authentisch, dass ich echt dachte, vielleicht stimmt das sogar. Oder ist alles erfunden von dir?
Es ist erfunden. Also es gibt natürlich die Samstagsmütter, die seit 1995 in Istanbul immer demonstrieren, jeden Samstag. Und damals in den 90er Jahren wurden die Söhne verschleppt und die sitzen da in dieser Einkaufsmeile, wo ganz viele Kaufhäuser sind, sitzen sie mit den Fotos der verschleppten Söhne und die wissen, dass die Söhne natürlich nicht mehr leben, aber die wollen zumindest wissen, die wollen wissen, wo die Knochen liegen. Und das war so interessant. Ich habe eine Zeit lang, als ich meinen Dokumentarfilm gemacht habe, habe ich eine Zeit lang in Istanbul gelebt. Ich habe sie immer gesehen. Ich bin an ihm vorbeigegangen. Und es fühlte sich halt wie eine Wunde an, die gesehen werden möchte und wahrgenommen werden möchte. Und dann habe ich es abstrahiert in dem Film mit dieser Suppe, was ich eigentlich ganz schön fand, dieses aktiv zu sein, nicht irgendwo zu sitzen, sondern aktiv was zu machen.
Was ist das für eine Frau? Ist das eine Schauspielerin? Also die hat so eine Würde, so eine Ausstrahlung, so eine Aura.
Ja, also wir haben da ganz lange gecastet und das war ein Glücksfall. Also das war ein Glücksfall in dem Dorf. Und sie hatte auch einen Bezug, weil jemand aus der Familie wirklich verschleppt worden war. Also sie konnte es mitfühlen.
Ganz nebenbei, diese Suppe würde ich gerne essen. Man sieht auch, wie die zubereitet wird. Das sieht so toll aus. Hat die auch so geschmeckt, oder?
Ja, die war auch lecker.
Ja, wirklich. Ich manchmal auch, dass es nur gut aussieht. Und dann gibt's, das kann man auch schon sagen, es ist dann so eine Art Trilogie vielleicht. Also es gibt dann so einen merkwürdigen Sprung auch. Und im wahrsten Sinne des Wortes ein Perspektivwechsel. Den können wir, glaube ich, auch schon verraten. Also welche Perspektive du dann einnimmst, nachdem diese Dreharbeiten dort waren.
Genau. Also für mich war wichtig, dass ich nicht nur die Opferseite und Sozialdrama machen wollte, sondern irgendwie versuchen, irgendwie auch die Täterseite zu zeigen und so, dass da so ein Genrewechsel statt. Und das findet ja dann auch im Genrewechsel statt. Aber das zu abstrahieren und zugänglicher zu machen auf eine Art und Weise, um diese geisterhafte, paranoide Stimmung einzufangen, war ganz wichtig, dass man es spürt, auch physisch spürt. Ja.
Also jetzt sagst du gerade geisterhafte Stimmung, also ich wage das jetzt auch mal zu sagen, ist es nicht auch ein Mystery-Thriller? Das ist er schon, ja? Obwohl es so politisch ist und so konkret.
Ja.
Hast du so ein Element mit eingezogen, warum?
Ach, das war mir wichtig, weil ich finde irgendwie, trotz all dem ist es natürlich fiktional, ist es Film und ich finde das einfach, das trifft es mehr, weil der Film sagt ja, dass in im toten Winkel, dieser Raum, der ja nicht einsehbar ist, trotz Hilfsmittel, da befinden sich die Geister der unverarbeiteten Geschichte. Und der Film behauptet, dass diese unverarbeitete Geschichte Geister erzeugt, die einfach anfangen, Leute zu verfolgen, bis sie gesehen, genannt, bei Namen genannt werden. Das ist ja eine Mystery-Geschichte. Also es ist ja so eine Geistergeschichte auf eine Art und Weise. Das fand ich ganz spannend, so ein Thema in einem anderen Genre zu erzählen überhaupt.
Ja. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer, sagt Goya. Und das ist genau das, was du in diesem Film visualisierst. Aisha Pollard ist bei uns. Autorin auch ihres eigenen Films und Regisseurin von Im toten Winkel. Ein Mystery-Thriller, ein Polit-Thriller, auch gleichzeitig. All diese Genres hast du ja hier verbunden miteinander. Aber vielleicht auch noch ein Wort zu dir persönlich. Du bist in der Türkei ja geboren und zwar in einem Ort namens Malatya. 8 Jahre alt warst du dann, also so lange hast du dort gelebt, bis zum 8. Lebensjahr. Und dieser Ort ist jetzt auch betroffen vom Erdbeben?
Ja, ganz leider, direkt. Ganz stark, ja.
Hast du da Nachrichten von diesem Ort? Also du bist da nicht aufgewachsen, glaube ich, oder?
Ich bin dort geboren, das ist meine Geburtsstadt. Bis 8 Jahre lang habe ich dort gelebt, aber die ganzen Verwandten und Bekannten sind halt, also Verwandtschaft ist an die Westküste gezogen. Zum Glück bin ich nicht betroffen, aber trotzdem ist es natürlich ganz schlimm, diese Bilder zu sehen.
Ja. Auf jeden Fall. Und wo hast du gedreht, diesen Film? Kann man sowas in der Türkei drehen?
Ja, wir haben den ja gedreht. Der ist ja abgeschlossen worden. Wir haben den gedreht im Nordosten der Türkei. Das ist an der Grenze zu Georgien und Armenien.
Da, wo auch die Geschichte spielt. Also
wo die Geschichte spielt. Und für die Literaturfreunde, das ist der Roman von Orhan Pamuk, Schnee, spielt auch dort. Und das ist halt eine sehr interessante Gegend, das ist eine Grenzstadt natürlich, sind immer interessant, das ist multiethnisch, sind Armenier, Kurden, Türken und Aserbaidschan und so weiter. Also es ist sehr spannend. Aber wir haben gedreht in der Pandemiezeit, das heißt, war ein bisschen anstrengend, das war sehr streng auch dort, die Auflagen. Es war natürlich ganz gut für den Film, weil es gab zu wenig Ablenkung. Und die Stadt ist auch interessanterweise bekannt in der Türkei, also Synonym für das Ende der Welt. Mhm. Also wenn man sagt, man ist das Ende der Welt, sagt man Chaos. Ich fand die sehr spannend, weil die, wie gesagt, die Geschichte, man spürt die Geschichte in dieser Stadt.
Aisha, jetzt haben wir also diesen Perspektivwechsel. Wir sind auf der, ich sag mal, Täterseite schon irgendwie. Und das ist so eine Familie auch. Und die haben auch Freunde und die besuchen sich. Und das hat für mich was von Stasi. Also man ist in so einer geschlossenen Welt und hat auch Angst voreinander übrigens. Also die belauern sich ja auch und bespitzeln sich auch irgendwie. Und man spürt in dieser Wohnung auch, also in jeder Sekunde diesen Druck und diese Angst. Das muss gar nicht konkret benannt werden jetzt, was das eigentlich für eine Institution ist oder so. Es ist einfach auch so ein Symbol, finde ich, für eine Struktur, in der Angst alles beherrscht?
Absolut. Und was in dem Film ja auch gesagt wird, also ein System, was Angst auf Angst und Paranoia beruht, dass das System irgendwann sich selbst auch auffrisst, dass es schnell umkippt. Weil das ist ja auch so eine unmenschliche Situation, dass du ständig irgendwie auf der Lauer bist. Und das kann ganz schnell umkippen, dass du verdächtig bist. Und das passiert ja auch Safa.
Genau. Safa wird gespielt von Ahmet Varlı, den ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen habe, aber ich war also echt sehr beeindruckt von ihm. Also er ist ein liebender Vater auch. Also auch Täter können liebende Väter sein, muss man ja auch sagen. Er ist in diesem System, er hat einen großen Ehrgeiz und ich finde, er spielt diese ganze Ambivalenz des ja gejagten Jägers. So könnte man es ja sagen. Und wann wird er das? Also vielleicht kannst du mal sagen, was das für ein Schauspieler ist, so wie du mit ihm gearbeitet hast.
Also ich habe ihn entdeckt, also wir haben auch durchs Casting und er hatte einfach, so das erste Casting war schon so beeindruckend, wie er es festgestellt hat. Und ich finde einfach, das, was er gut hinbekommt, ist dieses Menschliche, was er in sich trägt und dieses Paranoide. Es war mir auch wichtig, dass man nicht nur so einseitig erzählt, der böse Täter, sondern dass man merkt, der ist einfach ein Mensch auch, trotz alledem. Und irgendwie auch trotzdem merkt, auch Schuld fühlt. Ich meine, er wird gestalkt, er weiß nicht, wer das ist. Es ist sogar sein Gewissen. Mhm. Und deswegen wird er auch Figur interessant, deswegen wird auch über ihn erzählt, weil er auch merkt, also Schuld fühlt, Gewissen fühlt und auch irgendwie aussteigen möchte. Gleichzeitig ist es nicht so, dass er sagt, ach, jetzt habe ich was Schlimmes gemacht. Es ist vor allem, dass er seine Familie, die Frau und das Kind retten möchte. Das ist ihm wichtig.
Ja. Und gerade dieses Kind, das ist ja dann auch wieder fast ein Topos eben des Horrorromans und des Films, des Klassischen, dieses etwas unheimliche Kind. Das Kind, wo man nicht genau weiß, ist es überhaupt noch ein Kind? Hat es ein Wissen, das wir alle nicht haben? Also da nimmst du ja auch dir von mir Stephen King oder so her. Das ist dann so ein Horrormuster, was du ja gerne für dich benutzt hast?
Ja, sehr gerne. Also das bringst du gut auf den Punkt, aber es war mir auch wichtig, das Unheimliche, was so, das da auftaucht und besessen ist eigentlich von dem Geist eines Jungen, der in den 90er Jahren verschleppt worden ist. Und nochmal zur Arbeit zurückzukehren, also wir hatten eine sehr intensive Arbeit und es war so, eigentlich sollten wir es im 2020 drehen, dann kam die Pandemie dazwischen, das wurde dann verschoben und da hatten wir die Zeit genutzt und ganz lange darüber geredet und es gab sehr viel Input auch von ihm, was so ein bisschen die Figur auch vielschichtiger gemacht hat, worüber ich sehr dankbar bin und ich finde auch, dass er es großartig gemacht hat.
Ein schauspielerisches Ereignis. Ich glaube, es gibt da in den Encounters keine Darstellerpreise.
Leider nicht.
Aber gut, wenn der Film insgesamt gut ankommt, ist es ja auch sein Triumph dann mit. Dann noch ein letztes Wort. Wir wissen ja alle, wie die Politik auch jetzt übrigens, auch nach diesem schrecklichen Erdbeben in der Türkei gegenüber den Kurden ist. Könnte man so einen Film, der da entstanden ist, auch zeigen zum Beispiel beim Festival oder so in der Türkei?
Ja, also wir sind jetzt auch eingeladen nach Istanbul auf das Filmfestival und ich denke auch, dass es ist ja nicht eine 1:1 Abbildung der Realität, das ist auch ein Genre erzählt, das ist fiktional, das ist überspitzt und so weiter und ich glaube, das hoffe ich, dass sie es abstrahieren können.
Und wann sehen wir den dann? Also abgesehen mal von der Berlinale?
Geplant ist Spätherbst, Frühwinter.
Im Kino?
Im Kino.
Also dann reden wir natürlich nochmal ausführlich über deinen Film Im toten Winkel hier in den Encounters. Hier gibt's ganz viele Vorstellungen in Berlin, also morgen 12:45 Uhr, Akademie der Künste, riesig groß. International am Montag sind ganz, ganz viele Vorführungen, ich nenne nur noch zwei. International 10:30 Uhr am Montag und im Zoopalast läuft er in mehreren Kinos, 1, 2, 3 und 4 Kinos, gleichzeitig immer um 13:30 Uhr. Ein spannendes und gleichzeitig auch ein sehr politisches Erlebnis Im toten Winkel von Aisha Pollard. Vielen Dank dir und jetzt aber schnell wieder zum Dinner.
Danke.
Wie schafft das?
Ja, danke. Vielen Dank.